Gemeinsam beten und dienen bleibt nicht ohne Folgen, so das Thema für heute. Und dazu ist ein Abschnitt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4, vorgeschlagen. Ich lese die Verse 24 bis 33. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sagten: Herr, der du bist der Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund Davids, deines Knechtes, gesagt hast: Warum toben die Nationen und die Völker ersinnen nichtige Pläne? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Wahrlich, es haben sich Herodes und Pontius Pilatus mit den Nationen und dem Volk Israel gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, versammelt, um auszuführen, was deine Hand und dein Rat zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh ihr Drohen an und gib deinen Knechten mit aller Freimütigkeit dein Wort zu reden, indem du deine Hand ausstreckst, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich der Ort, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele, auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein eigen wären, sondern sie hatten alles gemeinsam. Und mit großer Kraft gaben die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Ihr Lieben, die Apostelgeschichte zeigt, gemeinsames Gebet in der Gemeinde hat Geschichte und macht Geschichte. Die Allianzgebetswoche hat Tradition und sie ist eine gute Tradition. Und wir beten auf traditionelle Weise. Also geübte Gebetshörer können deutschlandweit so an der Art der Gebete ziemlich genau feststellen, aus welchem Stall, aus welcher Kirche oder Freikirche oder Gemeinschaft jemand kommt, der da betet. Das machen die immer so im Sport in christlichen Ausbildungsstätten, wo verschiedene zusammenkommen. Das merken die dann am Beten, wo die herkommen. Weil jede Abteilung so ihren eigenen Stil und ihre Eigenarten hat. Vielleicht darf ich mal ein bisschen karikieren und überzeichnen, um das deutlich zu machen. Nehmt mir das bitte nicht übel. Die einen erzählen dem lieben Gott in langen Vorträgen alles, was er schon weiß. Herr, du weißt. Und dann kommt die ganze Heilsgeschichte von 1. Mose bis zur letzten Offenbarung, woran sich dann die Schilderungen des eigenen Ergehens und das der Welt und der Gemeinde anschließen. Abgeschlossen wird das Ganze dann in der Regel mit dem Satz: Herr, wir danken dir dafür und beten dich an. Wer von den anderen nach dem langen Gebet noch munter ist und wach, der schließt dann oder bestätigt das mit Amen. Andere machen es ganz anders. Die halten die Hände hoch oder lassen sie gleich mal in der Hosentasche. In der Regel beten sie recht zügig, fast automatisch, dass ja keine Pausen aufkommen. Und deshalb ist jedes vierte Wort bei ihnen Herr und jedes fünfte Wort einfach. Herr, ich danke dir, Herr, dass du einfach wunderbar bist, Herr, und dass du einfach da bist, Herr, mitten unter uns, Herr, und dass du einfach hörst, Herr, und wir einfach so beten dürfen, Herr, und Herr, wir preisen dich einfach, Herr, und so. Die Nächsten, die haben beim Vaterunser offensichtlich viel Übung. Jedenfalls legen die da plötzlich mit einer Geschwindigkeit los, als ging es darum, die Weltmeisterschaften zu gewinnen oder wenigstens schnell fertig zu werden, ans Ziel zu kommen. Katholiken sind da immer Sieger. Weiß nicht, ob ständiges Training und die Leistung da und die Effektivität steigert. Was bedeutet Routine im Gebet? Nicht nur beim Vaterunser, wenn man es betet, man muss es ja nicht. Andere legen sich einen besonders würdiglichen Tonfall zu und eine besonders würdigliche Sprache, die an Martin Luther und an den Sprachgebrauch am kaiserlichen Hof erinnert. Schließlich ist Gott viel höher als der Kaiser und auch viel älter als Martin Luther. Wieder andere singen endlos alte oder neue Liturgien und beten ständig irgendwelche Litaneien und zünden dabei Kerzen an. Weit über 1000 Jahre oder noch viel länger scheint sich das bewährt zu haben. Dann gibt es bunte und schwarze Vögel, denen an Niveau und Ordnung gelegen ist. Die greifen zu Gebetsbüchern. Für jeden Anlass, jeden Tag, jedes Anliegen gibt es da eine passende Nummer. Und so sind sie eins mit denen, die das auch beten und gebetet haben und beten werden und wissen sich da auch auf ihre Art und Weise getragen von dieser Art Gebetsgemeinschaft. Manche beten auch ganz schlicht und kurz und einfach. Und die Letzten schließlich beten nur still mit. Das heißt nur. Schließlich hat Jesus mal gesagt, das Gebet gehört in die Privatkammer, wo du die Tür ordentlich zuschließen kannst. Und bete da so im Verborgenen. Das müssen andere gar nicht hören und sehen. Gott sieht und hört und belohnt das verborgene Gebet, das reicht. Hüte dich vor der Gefahr der frommen Selbstdarstellung. Und Johann Christoph Blumhardt zum Beispiel hat wegen dieser Versuchung sogar Gebetsgemeinschaften abgelehnt, meines Wissens. Also, wie es in jeder Sprache so verschiedene Dialekte gibt, je nach Gegend, so gibt es auch verschiedene Gebetsdialekte, je nach geistlicher Gegend, aus der jemand kommt oder wo er beheimatet ist. Und dann gibt es noch so die ganz persönlichen Eigenarten natürlich, die wir auch haben. Bin mir übrigens recht sicher, dass Gott alle diese Dialekte versteht und Eigenarten. Und dass er sogar noch das versteht, was da unausgesprochen dahinter steckt. Auch wenn wir über diese verschiedenen Arten und manchmal Unarten durchaus verschiedener Meinung sind und sein dürfen. Wir sagen, Beten, auch gemeinsames Beten, hat Tradition, sogar verschiedene Traditionen, und die darf es auch haben. Und es hat Geschichte. Und hier in Apostelgeschichte 4 sind wir ganz nah am Ursprung des gemeinsamen Gebetes der Gemeinde. Ganz nah am Ursprung. Und ich halte bei geistlichen Dingen sehr viel davon, immer wieder zurück zur Quelle zu gehen, zum Ursprung, also zur Bibel. Weil dort die Dinge noch reiner sind als bei uns heute. Und weil das im Übrigen Maßstab ist für uns heute. Und weil ich außerdem heute gern dieselben Wirkungen sehen möchte, wie ich sie in der Bibel finde. Manche Dinge haben sich, denke ich, in unser Beten eingeschlichen, die ursprünglich da so nicht drin waren. Ein anderes hat sich aus der urchristlichen Gebetspraxis so im Laufe der Zeit so ein bisschen davongeschlichen. Und dann fehlt es heute. Und deshalb ist mir dieser Abschnitt in Apostelgeschichte 4 sehr, sehr kostbar. Er ist in unseren evangelischen Landeskirchen übrigens nie als Predigtext vorgesehen. Also man darf oder soll nie darüber predigen. Wahrscheinlich rumpelt es da drin zu viel. Auch vorher und hinterher noch. Und da geschehen manche aufregenden Dinge. Und wir haben es ja lieber friedlich, dass alles so seine gewohnte Ordnung hat und behält. Das ist hier nicht der Fall. Also hier gab es im Vorfeld einigen Trubel um eine Heilung, ausgelöst durch ein vollmächtig gesprochenes Gotteswort. Es gäbe heute auch Aufregung und sofort Streit darum, war das echt, war das Manipulation, in welcher Kraft ist das geschehen, was es eigentlich nicht gibt. Die beiden Heiler, Petrus und Johannes, kommen deshalb wegen Kurpfuscherei und außerdem als religiöse Störenfriede oder Friedensstörer, jedenfalls Störer des Religionsfriedens, in den Knast. Und am nächsten Tag werden sie verhört. Und da vertreten die einen fundamentalistischen Absolutheitsanspruch in Bezug auf Jesus, der schon vor den europäischen Antidiskriminierungsgesetzen absolut ärgerlich war und gegen jede Political Correctness. Die sagen, es ist in keinem anderen Heil und ist auch kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden müssen. Da steht sogar müssen, was viele Übersetzungen gar nicht haben. Die kriegen Predigt- und Redeverbot. Schlimmste Strafen werden angedroht und so werden sie entlassen. Und sie gehen sofort zu den Iren, aber das ist nicht ihre Familie, sondern das ist ihre Gemeinde. Gehen zu den Iren und dort berichten sie und dann beten sie alle miteinander. Als sie das hörten, den Bericht, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sagten. Erhoben ihre Stimme, das heißt, es ging laut zu im Gebet. Dieses "Lasst uns still werden" zum Gebet habe ich als Anweisung für die Gemeinde in meiner Bibel noch nicht gefunden, obwohl das nicht verkehrt sein muss. Man darf auch in der Stille beten. Aber hier, laut, sie erhoben ihre Stimme, heißt zu Deutsch, sie riefen laut, einmütig zu Gott. Das Wort einmütig ist in der Apostelgeschichte ein Schlüsselwort, taucht an bestimmten Stellen immer wieder auf, sollte man darauf achten. Das heißt, mit gleichem Willen, gleichem Herzen, gleichem Gemüt, mit gleichen Gemütsregungen und Gefühlen, mit gleicher Glut, gleicher Lebenskraft, gleicher Leidenschaft, gleicher Gesinnung, gleichem Verlangen, gleicher Absicht, gleichem Entschluss, mit gleichem Mut, gleicher Kühnheit, gleicher Zuversicht haben sie gebetet. Steht alles in dem Wort einmütig drin. Das ist was ungeheuer Kraftvolles. Und das ist ein Schlüssel für die Vollmacht der ersten Gemeinde. Diese Einheit, in der sie lebten und beteten, einmütig. Wir lesen das in der Apostelgeschichte nur bei der Gemeinde und bei den Feinden der Gemeinde. Die waren sich immer alle einig. Die Feinde, wenn es gegen die Christen ging, und die Christen, einmütig, achtet mal drauf. Sie erhoben ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen. Da glaube ich nicht, dass sie das Gebet, was hier aufgeschrieben ist, gemeinsam als Sprechchor eingeübt haben. Sondern ich glaube, dass der eine anfing zu beten und die anderen vielleicht mit Amen zustimmten, das ist urchristliche Praxis. Und dann betete der Nächste weiter. Und dann betete die Nächste. Ein Gebet schloss sich so an das andere an. Und zwar nicht nur zeitlich, sondern inhaltlich. Sodass die gemeinsamen Gebete eine gemeinsame Stoßrichtung hatten, eine gemeinsame Zielrichtung. Eins baute aufs andere auf, führte das weiter, weil der Geist Gottes alle Beter leitete. Und wenn Gottes Geist das tut, dann passt alles zusammen. Dann ist das wie eine Linie am Ende. Das heißt, diese verschiedenen Gebete sind am Ende ein Ganzes. Wie ein Gebet. Und dieses eine Gebet aus den vielen oder die Zusammenfassung dessen, was sie gebetet haben, das haben wir hier in der Apostelgeschichte 4 aufgeschrieben. Und ich bin der Überzeugung, dass das Gebet der Gemeinde oder einer Gebetsgruppe nach Gottes Willen genauso wie hier laufen kann und soll. Alle haben den Bericht gehört, Verhör und Auflagen und so. Aber noch wichtiger, alle haben miteinander auf das Wort Gottes gehört. Was sagt eigentlich die Bibel dazu? Nein, da war keine Verkündigung. Aber sie kannten alle die Schrift. Und sie beteten anhand der Schrift. Und alle haben auf die Leitung des Geistes gehört. Was macht Gottes Geist jetzt in meinen Gedanken lebendig? Was kommt mir da? Und dann haben sie auch aufeinander gehört. Was hat der andere gerade gebetet? Welches Gebet, welches Gebetsanliegen ist jetzt dran? Was schließt sich da an? Was baut da drauf auf? Und wann ist das Anliegen dran und fügt sich ein, was ich auf dem Herzen habe, was Gott mir in den Sinn gegeben hat, dass ich es beten soll? Wann ist das dran? Wo passt das rein? Das ist gemeinsames Gebet oder, wenn ihr wollt, Gebetsgemeinschaft, wo man wirklich Gemeinschaft mit Gott und untereinander hat. Versteht ihr das? Ein Beten im gemeinsamen Hören auf die Bibel, auf den Geist, aufeinander. Und so miteinander vor Gott bringen, was jetzt dran ist, was jetzt aktuell ist, was jetzt von Gott her geschehen soll. Vor welchen Gott haben sie das gebracht? Sie fangen an: Herr, Gebieter, Herrscher, Beherrscher, Hausherr von allem. Du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer und alles in ihnen gemacht hat. Erstmal muss klar sein, mit wem wir da sprechen, zu wem wir da kommen. Zur allerhöchsten Autorität, die alles im Griff hat, weil sie alles geschaffen hat. Es ist manchmal gut, sich das in Erinnerung zu rufen und auch zu bekennen voreinander. Zu diesem Gott gehen wir jetzt, nicht zu unserem kleinen Götzen oder so etwas. Das heißt, alles, was geschieht und geschehen ist, ist unter Gottes Kontrolle. Geht gar nicht anders. Ja, er hat es längst vorausgesehen und vorausgesagt, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt hast, warum toben die Nationen und die Völker ersinnen nichtige Pläne und so weiter. Psalm 2, gebetete Bibel in der Gebetsgemeinschaft. Ja, die Schrift erfüllt sich sogar in dem Widerstand gegen Jesus und gegen seine Gemeinde. Es ist Schrifterfüllung. Muss uns gar nicht erschüttern. Was tun die Mächtigen, was tun die Feinde? Sie führen aus, sie tun genau das, was deine Hand, was dein Rat, dein Plan zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte, beten die hier, Vers 28. Also nicht, was haben böse Menschen für schreckliche Macht? Oder schau, wie der große Teufel tobt, wie wir kleinen Würste zittern müssen, jetzt geht der Kirche an den Kragen. Nichts von dem. Nicht der Wille des Teufels geschieht. Nicht der Wille von Pontius Pilatus oder Papst oder Präsident, nicht der Wille von Regierungen und Repräsentanten, nicht der Wille der versammelten Vereinten Nationen oder sonst etwas, sondern Gottes Wille. So ist es ganz klar in der Schrift. So ist es klar in unserem Herzen. Und Gott, so lass es doch überall klar und sichtbar werden, dass alle das sehen, dass alle das mitkriegen. Du regierst, du bist Herr. Deshalb sieh an ihr Drohen. Mehr ist gar nicht nötig. Schau mal hin. Was du dann mit denen tust oder nicht tust, ist unwichtig. Wichtig ist Gott, dass du mit uns etwas tust und weiterkommst. Deshalb, Gebetsanliegen, gib deinen Knechten mit aller Freimütigkeit dein Wort zu reden, indem du deine Hand ausstreckst, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Die beten also nicht, segne und behüte uns, damit wir in Ruhe weiter unserem bürgerlichen Leben im gewohnten Trott nachgehen können. In diese Richtung sind ganz viele Gebetsanliegen, wenn ihr mal kritisch reflektiert und mal guckt. Nein, wir sind deine Knechte, wir sind deine Sklaven, steht da. Dein Wille ist für uns verbindlich. Dein Wille ist unser Wille, wir sind von dir abhängig. Gib, dass wir dein Wort mit aller Freimütigkeit, mit allem Freimut reden. Und dieses Wort Freimut ist wieder so ein Schlüsselwort in der Apostelgeschichte. Taucht immer wieder an bestimmten Stellen auf und ist in der Apostelgeschichte eine ganz wichtige Wirkung des Heiligen Geistes. Er bewirkt Freimut, Freimütigkeit. Paresia im Griechischen, die Freiheit, alles zu sagen, ganz wörtlich, die Freiheit, alles zu sagen. Also, dass wir dein Wort mit Offenheit, mit Mut, mit Zuversicht, mit Freude, ja, mit Dreistigkeit und Unverschämtheit sagen, ohne dass wir uns irgendetwas verbieten lassen. Das wäre das ausführlich übersetzt nach den Wörterbüchern. Und das geht nur, Gott, wenn du unmittelbar dabei bist, beten sie weiter, indem, da steht im Urtext eigentlich ein indem oder indem du das tust, indem du deine Hand ausstreckst, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen. Nicht Kraft unserer Wassersuppe oder Manipulation oder Suggestion, dass wir hier irgendwas machen und wollen die Leute begeistern und bezaubern, gar nichts, sondern im Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Die Bibel sagt manchmal, dass wir Mitarbeiter Gottes sind. Habt ihr das schon mal gelesen? Also 1. Korinther 3,9 zum Beispiel. Steht das wirklich? Wir sind Mitarbeiter Gottes. Synergos, steht aber Syn drin. Zugleich mit. Wenn wir Mitarbeiter Gottes sind, heißt das, dass Gott arbeitet und wir arbeiten mit. Ja? Das ist Mitarbeiter, oder? Ich verstehe das so. Beide arbeiten zusammen. Gott tut das Entscheidende und wir sind seine Hilfsarbeiter, seine Handlanger, die er braucht, die er gern möchte. Also wir sind dort zur Stelle, wo gerade Gott wirkt, wo er wirken will, wo er uns gebrauchen will. Und dort tun wir unseren Teil und was viel entscheidender ist, Gott tut seinen Teil. Das ist Mitarbeiter Gottes sein. Wie das aussieht, steht in Markus 16 am Ende. Sie zogen aus und verkündigten überall, das war ihr Teil. Und dann, der Herr wirkte mit, da steht, arbeitete mit, dasselbe Wort, er arbeitete mit und bestätigte, befestigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Und genau darum betet hier die Gemeinde, dass das geschieht. Und wenn Menschen sich so mit dem Willen Gottes eins machen und darin und deshalb auch untereinander eins sind, weil sie mit Gottes Willen eins sind, dann macht Gott sich auch mit ihnen eins und das hat göttliche Auswirkungen. Und als sie gebetet hatten, erbebte der Ort, steht hier, wurde erschüttert, schwankte, wankte, geriet in Bewegung, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimut. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele und mit großer Kraft gaben die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Das war die Wirkung dieses Gebetes. Das ist wie eine Wiederholung von Pfingsten. Da war ein Sturm, hier war mehr Erdbeben, also jedenfalls Kraft kam da irgendwie. Und Pfingsten ist nicht nur als einmaliges Ereignis gedacht von Gott, ist es auch, es ist ein Heilsereignis, aber es möchte sich auch niederschlagen in der Gemeinde und in unserem Leben. Gottes Geist will uns immer wieder erfüllen, lasst euch beständig vom Heiligen Geist erfüllen, sagt Paulus, Epheser 5. Und Heiliger Geist ist nur immer oft mit Kraft verbunden. Und wo Kraft am Werk ist, ist nicht auszuschließen, dass man da manchmal auch was sieht oder spürt oder sich da was bewegt. So war es hier mal. Es muss nicht so sein, aber es kann mal sein. Gottes Wort läuft volle Kraft voraus. Gottes Gemeinde hier ein gebündeltes Kraftzentrum. Untereinander eins und genau so wirkt sie nach außen. Oder besser, der große Gott wirkt durch sie. So rum. Geschichte? Ja, Apostelgeschichte. Aber das Wort Geschichte hängt mit Geschehen zusammen, sprachlich im Deutschen. Also Geschichte ist ein Geschehenes. Und die Apostelgeschichte steht nicht in der Bibel, damit wir wieder mal was zum Lesen haben unter der Überschrift, es war einmal. Sondern es ist immer noch derselbe Gott. Wer eine Losung hat, hat heute gelesen, bei den Letzten bin ich derselbe. Ob wir die letzte Generation sind, bevor Jesus wiederkommt, wissen wir nicht. Aber egal, ob wir sind oder nur welche nach uns kommen, Gott sagt, bei den Letzten bin ich derselbe. Wie im Wort, wie es hier steht. Wir haben es mit diesem Gott zu tun. Zu diesem Gott dürfen wir beten, dass sein Wille geschieht. Und Gottes Wille geschieht, wenn wir nach Gottes Willen beten. Und dafür ist Apostelgeschichte 4 ein Beispiel. Gemeinsam beten und dienen bleibt nicht ohne Folgen. Wenn wir Gottes Willen folgen, zuerst im Gebet, ich denke, da fängt es immer an, und dann auch in unserem Reden und in unserem Tun. Das fließt dann aus dem Gebet mit Freimut, Reden und Handeln, Zeugnis geben mit Wort und Tat und was alles dazu gehört. So gut das Gebet nach Tradition, nach frommer Tradition sein kann, am wirksamsten ist, glaube ich, das Gebet nach Gottes Wort, immer noch. Das ist Richtschnur, Geländer, das möchte uns ergreifen, dass wir so in der Kraft des Geistes, in der Einheit der Gläubigen, bei denen Jesus im Mittelpunkt steht, beten. Wollen wir jetzt zum Beten eilen, nicht beim Predigen verweilen, deshalb noch diese drei Zeilen. Ja, am liebsten wäre mir, die Apostelgeschichte 4 wäre hier.
Thank you.